Wir sind in dieser Serie «From Dream to Destiny». Wir schauen das Leben von Josef an. Ich habe ganz spezielle Beziehung zum Leben von Josef, weil als kleiner Bub habe ich mal den Josef gespielt. Wer hat auch schon in der Schule mal den Josef gespielt? Ist noch mal jemand da? Nicht so eine Figur gespielt in der Schule? Das ist schon ein Schultheater. Wer hat das alles müssen machen? Nicht so viel. Wir haben das müssen. Mehrmals sogar. Unter anderem, eine Rolle von mir war eben der Josef. Und meine Mami ist noch stolz bis heute, gell? Sie erzählt immer wieder. Wenn wir irgendetwas vom Josef gehört, erzählt sie von der Elle. Das einzige Mal, als ich Schauspieler hatte, irgendwie etwas ein bisschen können machen. Aber ich bin nicht so ein guter Schauspieler. Aber das Leben von Josef, ich weiss nicht, vielleicht hat es mit dem zu tun, das hat mich damals schon fasziniert, was denn der alles durchlebt hat. Und die Serie geht um das. Der Josef hat geträumt, und hat Träume gehabt in seinem Leben. Und wenn wir doch Träume haben in unserem Leben, dann wünschen wir uns eigentlich gerade, hey komm, am liebsten wäre der Traum doch schon erfüllt. Oder? Ich bin da angekommen mit dem Traum, mit einer Kirche, wo das Bruck und Region auf den Kopf stellt und Tausende zum Glauben kommen. Oder? Das ist so mein Wunsch, mein Traum. Und ich wünsche mir, der ist schon erfüllt. Aber wenn wir das Leben von Josef anschauen und vielleicht auch unser Leben ein bisschen genauer anschauen, merken wir, okay, die Träume, die sind da, aber unterwegs, bis der Traum Wahrheit wird, Erfüllung findet, da sind eben oft noch ganz viele Hürden dazwischen. Oder du siehst, dass das Leben geht auf und ab. Abends haben wir es hoch und dann sehen wir wieder, was Gott in uns hineingelegt hat. Und dann kommt wieder so irgendeine Phase, wo wir vielleicht uns selber hineinschaufieren oder vielleicht durch Fremdsverschulden oder durch irgendwelche Umstände, wo wir nichts dafür können, etwa die können wir etwas dafür, landen wir an einem Ort, wo es nicht so angenehm ist. Und interessanterweise sind das oft die Orte, wo Gott uns weiterbringen will. Gerade der Josef, der hat bis er in seine Erfüllung gekommen ist, in diesen 13 Jahren hat er x Tests durchlaufen, charakterverändernde Tests durchlaufen. Oder? Vielleicht kann man das ein bisschen so anschauen, ich habe da so ein schönes Herz, ein goldiges Herz. Schau, Gott schafft uns Menschen, dich und mich. Und er hat in uns eigentlich so ein goldiges Herz hineingelegt. Und das goldige Herz steht für ein erfülltes von Liebe, von Erfüllung, von Freude, von Freundlichkeit. Das ist das goldige Herz. Und das hat er in uns hineingelegt. Und sein Wunsch ist, dass das zum Strahlen kommt. Und dass jeder in unserem Umfeld darf miterleben, wie goldig dies und mein Herz ist. Aber nur ist es so, dass ich, im Laufe unseres Lebens da verschiedenste Sachen vorne ankommen, oder? Und man sieht das Herz gar nicht so leuchten. Oder? Und das können verschiedene Ursachen haben. Oft ist uns der Stolz vielleicht im Weg. Oder vielleicht ist es der Minderwert, was ja auch stolz ist. Oder Angst. Oder ich weiß ja nicht, was alles könnte sein. Ich glaube, gerade heute geht es so ein bisschen in dem Test, im Verlierertest, da geht es vor allem um Stolz, Minderwert und Angst. Wo Gott möchte eigentlich in unserem Herzen wegmeißeln oder wegtrainieren. Im Verlierertest geht es, glaube ich, um die drei Hauptsachen, wo Gott möchte angehen. Unsere Ängste, unser Stolz, unser Minderwert. Damit das Herz wieder leuchten kann. Oder das ist sein Wunsch, dass unsere goldigen Herzen führen können. Der Michelangelo, ich finde das Bild einfach so gut, darum bringe ich das wieder. Der Leo hat es auch schon gebracht. Der Michelangelo hat einen Marmorblock vor sich gehabt und hat aus dem Marmorblock den David gemeißelt. Und was hat er gesagt? Weißt, er sagt, schau, der David ist schon immer da drin gewesen, ich habe nur alles weggeschlagen, was nicht zum David gehört. So ist die Figur entstanden. Und so glaube ich auch, funktioniert Gott mit uns oder so schafft er an uns. Er sieht schon lange das goldige Herz und jetzt meißelt er an uns um und schafft und schleift und macht, damit das goldige Herz vorkommt, dass die Statue, die Person, die du bist, vorkommt. Und heute geht es um die Geschichte von Josef, wo er unglaublich getestet wird. Und da steigen wir ein. Und ich lese mal vor. 1. Mose 37, ab Vers 13. Da sagte Jakob zu Josef: Geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichte mir. Gut, sagte Josef. Er verließ das Tal von Hebron und machte sich auf den Weg nach Sichem. Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen der tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Und nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut, werft ihn doch leben in diesen Brunnen hier in der Steppe. Der Ruben, er ist ein Guter, oder? Und einigermaßen, wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Der Josef, frisch, fröhlich aufgestanden. Papi, was muss ich heute machen? Was läuft heute? Der Papi sagt, hey, look, geh mal zu deinen Brüdern und geh mal schauen, was die so machen. Der Josef, er hat die Träume gehabt schon, oder? Und hat die auch schon seinen Brüdern erzählt, dass die sich irgendwann verbeugen von ihm. Und er hat sich als Chef gefühlt, gedacht, so gut, das ist ein guter Job, ein bisschen schauen zu meinen Brüdern und dem Vater berichten. Also läuft er auf das Feld. Und ich glaube nicht, dass er sich irgendetwas Böses gedacht hat. Er kommt dort raus und was passiert? Sie packen den und rühren den in den Brunnen. Seht man mich noch? Plötzlich bist du in dem Brunnen. Also im ersten Moment denkst du so, hey, was mache ich jetzt denn? Scheibe, was ist passiert? Du denkst, okay, das kann ja nicht sein. Von einer Sekunde auf die andere hast du vielleicht so einen Brunnenmoment. Plötzlich das Leiden, oder? Irgendeine Ungerechtigkeit. Vielleicht Krankheit von dir selber oder von jemandem, der dir nahe ist. Vielleicht ist plötzlich der Job weg. Vielleicht Probleme in der Ehe, mit dem Kind. Vielleicht hast du Freunde, die dich im Stich lassen. Ich weiss ja nicht, was es so viele Brunnenmomente gibt. Es gibt ganz viele Situationen im Leben, wo wir plötzlich in diesem Brunnen rein sind. Und wir sehen gar nicht mehr raus. Was passiert jetzt? Ich sehe nur noch die Brunnenwand, vielleicht sogar noch ein bisschen das Wasser, es ist unangenehm, es fühlt sich doof an. Ich will gar nicht da rein sein. Und ich glaube, das ist so ein Moment, wo wir irgendwie reingeraten können. Und Gott ist ja mit uns in diesem Brunnen. Und diese Momente nutzt auch Gott und formt unseren Charakter. Oder was machen wir jetzt? Wer schieben wir die Schuld auf jemanden oder klagen wir Gott an? Oder fragen wir, hey Jesus, hilf mir. Was kann ich daraus lernen? Warum bin ich da? Hilf mir da raus. Es sind Momente, wo wir im Brunnen rein sind. Ich weiss nicht, ob du das auch kennst. Ich kenne so Momente, wo man irgendwie bist du einen Tag, eine Sekunde auf die andere. Es kann nämlich unglaublich schnell gehen. Und du findest dich wieder in einer Situation, wo du nie hast wollen sein. Nicht nur der Josef kennt das, gell? Durch die Bibel durch siehst du immer wieder Menschen, die so Brunnenmomente haben. Auch der David, der König David. Grosser Mann, ein Mann nach dem Herzen von Gott. Auch er kennt so Brunnenmomente. Ich finde es noch verrückt. Er hat unglaublich viele Sachen erlebt in seinem Leben. Unter anderem hat er auch erlebt, wie er verfolgt wird. Wie der Saul ihn umbringen will, wie er unter Zugzwang steht. Ich muss jetzt etwas machen, um mein Leben retten. Und er haut ab, er geht zu einem Kollegen von ihm, zu einem Priester und holt noch dort ein bisschen zu essen und Proviant und ein bisschen Waffen und will irgendwie verschwinden. Und der David denkt, ja gut, wo suchen sie mich am wenigsten? Wahrscheinlich am wenigsten suchen sie mich, wenn ich mich bei dir finden verstecke, bei den Philister. Und was passiert dort? Der David wird erkannt von den Philister. Hey, das ist doch der David. Da kommt er doch zu laufen. Das ist doch der König von dort. Also er kommt aus der Verfolgung und wird erkannt. Und was machen sie? Packen ihn und springen ihn gerade zum König von den Philister. Also das ist doch so ein Moment, oder, wo du irgendwie, da fühlst dich wie der Josef in dem Brunnen. Jetzt bist du hilflos. Was soll ich jetzt machen? Was passiert jetzt mit meinem Leben? Was passiert mir mit meinem Leben? Und interessant ist, was uns so Momente, da kann alles passieren. Der David, der hat unglaublich Angst gehabt. Und in dieser Angst hinein, da machen wir etwa die komische Sachen. Weißt du, was hat der David gemacht? Er steht das jetzt vor dem König und dann stellt er sich wahnsinnig. Oder? Also, er hat sich irgendwie so, okay, hat er angefangen zu sabbern, oder? Es ist der Sabber im Bart gelaufen und er ist irgendwie rumgelaufen und hat so da, als wäre nicht ganz normal. Also, in dem Moment, wo die Angst so richtig hochkommt, macht er irgendwie ganz, ganz komische Sachen, oder? Und was passiert? Der König, der Abimelech, schickt ihn weg und sagt, hey, hör auf, der ist ja voll durch. Den kannst du nicht mehr brauchen, oder? Der Typ, der ist vorbei. Den können wir lassen. Und weißt du, was macht der David? Nachdem er die Situation erlebt hat, er war im Brunnen rein. Er hat nicht mehr gewusst, er dachte, ich stirbe jetzt. Er ist sogar auf die verrückte Idee gekommen, sich wahnsinnig zu stellen. Schreibt er einen Psalm, den Psalm 34, wo wir heute ein bisschen durchgehen wollen, weil der uns ganz viel mitgibt. Wie können wir in so Situationen, in so Brunnenmomenten reagieren? Ich lese es gerade von Anfang an, von der ersten Vers auch schon. Von David, er verfasste dieses Lied, nachdem er sich vor Abimelech wahnsinnig gestellt hatte und darum weggejagt wurde. Ich will den Herrn alle Zeit preisen, nie will ich aufhören, ihn zu rühmen, von ganzem Herzen lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, wenn du entmutigt bist, ist das für dich, soll es hören und sich freuen. Preist mit mir diesen großen Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Als ich beim Herrn Hilfe suchte, erhörte er mich und befreite mich aus aller Angst. Wo er in dem Brunnen rein war und sich crazy gestellt hat, ist er nachher nicht rausgekommen und gefunden, oh, jetzt habe ich mich gerade noch rausgerettet, jetzt habe ich es gerade noch geschafft. Ihm war bewusst, in dem Brunnen rein habe ich Gott angerufen. Bevor er beim Abimelech war, war er schon verfolgt. Er hat Gott um Hilfe gebeten. Bitte Gott um Hilfe in diesen Situationen, wo du nicht mehr raus weißt. Wie der David. Und dann kommt er raus und er schreibt sich sein Überleben nicht sich selber zu. Oder er schreibt sich sein Überleben Gott und sagt, hey, Gott hat mich gerettet. Er hat es geschafft, irgendwie. Ich habe gar nicht gewusst, wie. Aber Gott hat es geschafft, er hat mich befreit. Wie gut ist denn das? Wie das ist das erste, was hochkommt, wenn wir in den Brunnen rein sind, das ist die Angst, oder? Die Angst, wie geht es weiter? Angst, wie läuft es mit der Familie? Wie geht es weiter in der Beziehung? Wenn ich keinen Job habe, Finanzen, all die Sorgen, oder die Angst, die uns gefangen hat, sagt der David, hey, Gott hilft und vertreibt alle Angst. Ich glaube, in so Momenten, wenn der Josef, wenn wir zum Josef zurückgehen, er ist in dem Brunnen drin, er ist immer noch in dem Brunnen drin. Hat die erste Angst überstanden und merkt, okay, was ist jetzt? Und jetzt schauen wir mal, wie er sich fühlt, weil wir haben ein kleines Video von Josef im Brunnen.
Wieso tun meine Brüder mir das nur an? Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Ich bin aufs Feld gegangen, um zu schauen, ob sie die Arbeit machen, die sie auch tun sollen. Und sie? Sie haben mich zusammengeschlagen und verkauft. Diese elenden Schweine! Das sind doch meine Brüder! Wenn mein Vater das wüsste, er würde sie alle... Ich bin doch sein Lieblingssohn. Und jetzt? Jetzt werde ich weiterverkauft. Wo ist mein Mantel?
Der Josef im Brunnen realisiert jetzt, die erste Angst ist vorbei, jetzt geht es weiter, ich werde weiterverkauft. In dieser Situation fangen wir an zu analysieren, oder? Warum bin ich da? Was ist passiert? Was hat dazu geführt, dass ich da bin? Ich kann doch gar nie wollen, da rein sein. Und ich glaube, das Wichtigste in so einem Moment ist, dass ich schreie. Dass ich zu Gott schreien, oder? Leider braucht es oft so tiefe Momente im Leben, bis wir anfangen zu Gott zu schreien. Meine Frage an dich ist, kannst du zu Gott schreien? Hast du schon mal zu Gott geschrien? Etwa die haben wir ein bisschen das Gefühl, wir dürfen nicht zu Gott schreien, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir zu Gott schreien, dass wir gerade in den Brunnen rein, oder? Du siehst ja eigentlich nur noch die Brunnenwand. Und dann hast du das Gefühl, hey, Gott ist ja gar nicht da, aber Gott ist ja oben, oder? Wenn wir anfangen zu schauen und uns bemerkbar machen, dann passiert etwas. Und oft brauchen wir so Brunnenmomente. Aber ich glaube, das sollten wir installieren in unserem Leben, dass wir ein Leben leben, wo ich schreie einmal zu Gott. Ich rufe mir Gott zur Hilfe. Im Psalm 34, oder lesen wir weiter, ab Vers 6. Wer zu ihm aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Ich habe es selbst erlebt. Ich war am Ende. Da schrie ich zum Herrn. Und er hörte mein Flehen. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Gott befreit dich aus aller Bedrängnis, wie der David. Schrei zu Gott. Lass dich nicht zurückhalten, sondern öffne dein Herz und lass dein Herz schreien. Jemand braucht das. Wie dann, das sind die Momente, wo du und ich wieder zu überlegen, ja, was ist wirklich wichtig im Leben? Was ist wirklich das, was zählt? Jesus, hilf mir. Ich will wissen, was passiert gerade. Ich will wissen, was wirklich wichtig ist. Stell dir vor, wir hätten nie so Brunnenmomente. Die ganze Welt hat nie so. Vielleicht die Schweiz hat ja. In der Schweiz haben wir selten vielleicht so Brunnenmomente. Gell? Wir schauen mal, wie gut es uns geht. Und wenn, je länger es uns gut geht, desto oberflächlicher werden wir doch, desto weniger wichtig wird uns vielleicht die Beziehung zueinander. Oder ich höre immer wieder, wie man sich auseinanderlebt. Das passiert meistens, wenn es einem gut geht. Oder? Ja, es geht mir doch so gut, ich brauche ja nichts, ich brauche ja niemanden, ich brauche doch Gott nicht. Und immer wieder in diesen Brunnenmomenten merken wir, was wirklich zählt. Aber ich will ein Mensch sein, der auch schreit zu Gott. Wenn ich nicht so am tiefsten Ort bin, sondern immer wieder kann zu Gott kommen und sagen, hey Gott, du bist mein König. Ich bin überzeugt davon, dass es eine Haltung von Ehrfurcht ist. Ich glaube, die Brunnenmomente könnten dazu führen, dass wir wieder ehrfürchtig vor Gott werden. Aber ich glaube, wir sollen auch eine Haltung haben von Ehrfurcht vor Gott. Das ist etwas, was passiert, wenn wir zu Gott schreien. Weil dort fängt an, eine Begegnung stattzufinden. Ich lese ein bisschen weiter, Psalm 34 von David, oder? Auf Vers 9. Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht, alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Selbst kräftige junge Löwen müssen manchmal hungern. Wer aber nach dem Herrn fragt, dem fehlt es an nichts. Der David sagt, hey, probier selber aus, wie gut das der Gott ist. Und das sagt der David in einem Psalm, wo er gerettet worden ist. Vom Tod, vor dem Abimelech, aber er ist immer noch unter Verfolgung gestanden. Also er ist jetzt nicht der gewesen, der das sagt, ich habe keinen Mangel, das heisst, ich habe ein Auto, ich habe ein Haus, ich habe genug zu essen. Der David redet da nicht von unserem Materiellen. Oft tun wir uns, es geht mir gut, wenn ich kann. Also nicht, ob es dir so geht, also mit dir nichts unterstellen, aber bei dir geht es mir so. Wenn ich das habe, dann geht es mir gut. Wenn ich selbst habe, geht es mir gut. Die neuen Kleider, die neuen Schuhe, dann ist es gut, oder? Wenn ich genug Geld habe, wenn ich Ferien habe. Aber der David redet da nicht von einem Mangel von materieller Sicht, sondern von einem Mangel von unserem Herz. Er redet davon, hey, stell dir vor, dein Herz kann erfüllt sein, auch in der Verfolgung. Stell dir vor, dein Herz kann glänzen, kann goldig sein, egal, wo du gerade drin steckst. Du musst keinen Mangel haben. Du kannst erfüllt sein, geliebt sein. Du kannst sogar Liebe weitergeben in Situationen, wo du mitten drin steckst, in dem Brunnen, wo du darauf wartest, dass Gott sich bewegt, dass er seinen Arm bewegt. Das ist doch etwas mega Gutes. Egal wie die Situation ist, wo du drin bist. Egal wie gut oder wie schlecht. Wenn du nahe bei Gott bist, hast du keinen Mangel. Dann geht es dir gut. Und das ist eine Botschaft, die ich liebe. Ich liebe die Botschaft von David, nach einem Mann nach dem Herzen Gottes. Egal wo du drin stehst, du musst keinen Mangel haben. glaube, der David kann das sagen, weil er Gott immer ernst nimmt. In seinem ganzen Leben. Er war König. Er hat Gott ernst genommen. Er ist die Verfolgung, er hat Gott ernst genommen. Was er immer gemacht hat, er ist immer wieder zu Gott. Er hat immer wieder bei Gott Hilfe gesucht, geschrien. Auch wenn er es eigentlich gemacht hat, der David ist jetzt nicht der vorbildlichste Mann, wenn es darum geht, wie kann ich mein Leben auch kaputt machen, ist er auch relativ gut. Aber was er gewusst hat, ist, egal was passiert, ich gehe immer wieder zu dem Gott. Ich will immer wieder mein Herz wieder reinmachen lassen. Bei Gott. Ich schreie zu ihm. Weil er fest davon überzeugt ist und von dem bin ich auch fest überzeugt. Gott wird retten. Er ist mein Retter. Er ist dein und mein Retter. Psalm 34, Vers 18. Wenn aber rechtschaffene Menschen zu ihm rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Not. Und heute sind wir Kinder Gottes. Der David ist sich noch nicht bewusst, dass wir Kinder Gottes sind. Und du bist sogar ein Kind, ein Sohn, eine Tochter von Gott. Und wie gross ist doch der Ruf? Also, meine Kinder können rufen, was sie wollen. Ich höre es. Und ich komme. Und ich helfe. Egal, wie sie mich genervt haben gerade vorher. Wenn etwas ist und sie brüllen, dann rennst du. Ist doch so, oder? Dann gehst und schaust und hilfst ihnen. Auch wenn du noch verrückt bist. Über die Situation. Es ist dein Kind. Gott rettet. Ich lese ein bisschen weiter. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Ich finde es so gut, so realistisch, wie der David ist. Schmerz und Leid, das wird uns nicht erspart, auch wenn wir Kinder Gottes sind. Wir leben in einer gefallenen Welt, wir haben unsere Kämpfe und auch dir und mir kann es passieren, dass wir in so einem Brunnen landen, oder? Wo wir nicht mehr raus wissen, wo wir uns in einer Krise befinden, vielleicht krank werden, das ist Tod, das ist auch etwas. Oder oft versuchen wir Leid, Krankheit, Schmerz, Tod auszuklammern aus unserem Leben, aber es ist eine Realität. Logisch, haben wir die Ewigkeit, wir haben ein ewiges Leben und wir werden ewig da noch uns können unterhalten. Wie gut ist denn das? Aber die Realität, die ist nicht immer gerade so spürbar für uns, weil wir noch mit auf dieser Erde sind. Weil da haben wir auch eine Realität, dass Menschen gehen, dass Menschen krank werden. Und wenn wir das ausklammern, was passiert? Was oft passiert, warum dass wir leiden, ist auch, wie wir angelogen werden. Wir werden angelogen vom Teufel. Der tut uns belügen. Hast du das gewusst? Du wirst etwa die angelogen. Und etwa die lügen wir uns sogar selber an. Da braucht es nicht einmal grosse Hilfe aussen. Ich will das mal kurz so erklären. Und zwar haben sie den Josef in den Brunnen reingerührt. Dann haben sie gesagt, was machen wir jetzt? Wir verkaufen den. Und dann haben sie ihn verkauft. Sie haben ihm sein schönes Gewand abgenommen, das ist jetzt das. Dann haben sie das verrissen. Und dann haben sie es irgendwo noch ein bisschen im Blut dunkt, oder? Vom Essen, das sie hatten. Dann haben sie das Gewand genommen. Oh, jetzt gehen wir heim mit dem Gewand. Dann sind seine Brüder heimgegangen. Jetzt muss ich den Jakob finden. Der Jakob sitzt da. Sie kommen, du, Jakob, Papi. Schau, was wir gefunden haben. Ist das nicht das Gewand vom Josef? Der Jakob nimmt es. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Er ist tot. Der Josef ist tot. Das gibt es nicht. Er nimmt das Gewand und sagt, der Josef ist tot. 22 Jahre lang lebt der Jakob mit dieser Lüge, wo er sich selber angeschaut hat. Er geht in den Brunnen rein, er geht in den Brunnen und hat keine Sicht mehr. Er trauert, ist traurig für seinen Sohn, der gestorben ist. Und er hat sich selber angeschaut. Niemand hat ihm gesagt, er ist tot. Aber der Teufel ist so gemein, er tut uns manchmal so Beweis vor die Nase anlegen, wo wir falsch interpretieren, wo wir einfach nehmen und sagen, der muss tot sein, er muss tot sein. Das sind so Lügen, die unser Leben zerstören können. Der Jakob war zerstört ab dem Moment, wo er den Beweis falsch interpretiert hat. Das können viele Sachen sein, die wir interpretieren, die uns das Leben schwer machen. Meine Mami hat ganz lange Krise gehabt, weil die Grossmami, also ihre Mami, ist gestorben an Brustkrebs. Und der Arzt hat gesagt, ja, dass sie es überkommen, ist relativ die Chance hoch. Bis sie das nicht können, bei Jesus ablegen konnte, hat sie immer das Gefühl gehabt, sie wird irgendwann an Brustkrebs sterben. Und jetzt ist sie schon 7 Jahre älter, als ihre Mutter geworden ist, und ist ja alles noch gut. Aber so eine Leute kann dich krank machen, wenn du zum Arzt kommst und ja, das liegt in der Familie. Und du nimmst das und ja, das liegt in der Familie und wirst vielleicht sogar noch krank, weil es in der Familie liegt und du das einfach gehört hast. Oder du liest irgendeine Nachricht, die nicht für dich gewesen wäre, interpretierst die falsch, hörst irgendetwas, was jemand gesagt hat. Gell? Vom Hören sagen lernt man lügen. Mir ist das auch schon passiert. Ich hatte auch schon so einen Beweis gehabt. Mir ist gerade die Geschichte, und ich dachte, ich muss die glaube ich, erzählen heute. Die ist schon ein Zeitchen her, aber die ist mir gerade in den Sinn gekommen. Wir haben so einen Pokerabend gemacht bei uns. Da habe ich noch in der WG gewohnt. Und wir haben einen guten Pokerabend gehabt. Da sind immer viele Kollegen gekommen. Und in meinem Zimmer habe ich dann das Geld geholt. Habe da meinen Geldbeutel rausgenommen. Aus dem, ich habe so ein kleines Nachttischchen. Dort habe ich ein bisschen Geld versteckt gehabt, so 800, 900 Franken. Dort ein bisschen Geld fürs Poker rausgenommen. Das wieder versorgt. Und wir haben pokert, guten Abend gehabt, das war super. Die Leute sind gegangen und ich habe Geld gewonnen. Meistens gewinne ich, wenn ich pokere. Nein, ich weiss es nicht mehr, wie gut. Und auf einmal gehe ich zurück und suche wieder den Geldbeutel. Und ich suche und finde den nicht mehr, oder? In meinem Nachttischchen. Ich meine, noch, es sind 800, 900 Schutz, ich weiß nicht mehr genau. Es ist also viel Geld. Dann habe ich ein bisschen mehr gesucht, das ganze Zimmer durchsucht. Und ich habe gewusst, das habe ich vorher wieder da reingelegt. Also, das muss gestohlen worden sein. Wenn es nicht da ist, ist es gestohlen. Kennst du einen Moment, oder? Wenn es nicht da ist, es kann nicht anders. Ich habe nochmal alles durchsucht und dann fangst du an. Wer hat es gestohlen? Wer von meinen Kollegen beklaut mich, oder? Das kann doch gar nicht sein. Überlegt, ja gut, mein WG-Kollege. Nein, das kann nicht sein, wir wohnen jetzt schon lange zusammen gut. Wir haben auch schon einiges erlebt, vielleicht. Und nachher habe ich mich erinnert, stimmt, als ich das Geld rausgenommen habe, der eine Kollege ist gerade, der hat mir gerade zugeschaut. Der ist durchgelaufen, der hat mir zugeschaut. Das ist der Einzige, der es wissen kann. Ich habe es mit anderen angefangen zu besprechen, wir haben einmal geschaut, wo könnte das Geld sein. Auf jeden Fall bin ich zum Schluss gekommen, hey, das ist der Beweis, er muss es gewesen sein. Es gibt keine andere Erklärung, weder, dass er mich bestohlen hat. Ich habe ihn konfrontiert mit dem. Und gell, dort ist etwas kaputt gegangen in unserer Beziehung. Ich meine, das Vertrauen ist weg, er hat mich bestohlen. Und dann lügt er es noch. Ha! Ich meine, sorry, was habe ich für Kollegen? Oder? Ein paar Monate später habe ich gezügelt. Beim Zügeln habe ich das Kästchen auseinandergenommen. Und weißt du, was ist hinten runtergefallen? In das Kästchen. Der Geldbeutel. Mit dem Geld drin. In dem Moment realisiere ich, hey, Scheiße, ich habe gerade eine Freundschaft kaputt gemacht. Auf einem falschen Beweis. Wenn Gott in der Bibel schreibt, hey, wir sollen nicht verurteilen, dann meint er das nicht einfach so. Wir können Sachen zerstören, weil wir an Lügen glauben. Wie der Jakob 22 Jahre lang. Kannst du dich selber verurteilen. Selber in den Brunnen rein katapultieren. In einer Grube rein. Und dann kann man das Gefühl, ja, was. Es gibt ja verschiedene Gründe, gell? Warum wir da rein landen. Aber etwas, da bin ich überzeugt davon. Wenn du in diesem Brunnen rein bist, ob du das selber verschuldet hast, ob du an einer Lüge glaubst, ob du von deinen Brüdern verraten worden bist und reingerührt worden bist. Egal, was passiert ist, Gott will jetzt deinen Charakter formen. In dem Moment, wo du in einem Brunnen bist, will er deinen Charakter formen. Er will, dass du, egal in welchem Zustand, in welchem Umfeld du bist, er will das Herz für ihn bringen. Er will deinen Stolz weghauen. Er will deinen Minderwert weghauen. Ich weiss nicht, wie du reagierst. Das ist ein bisschen Typsache. Oder vielleicht bist du voll im Stolz verletzt und musst lernen, hey, es ist immer völlig okay. Du bist immer noch gut. Du bist immer noch ein geliebter Sohn. Vielleicht bist du da rein und fühlst dich noch viel schlechter, als du dich vorher gefühlt hast und denkst, ich habe es doch gewusst, ich bin schon immer so schlecht gewesen. Und Gott wird dir sagen, hey, nein, du bist es nicht. Du bist ein gute Person, du bist immer noch geliebt. Du bist ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter. Ich will dir begegnen, schrei zu mir. Vielleicht hast du Angst, was andere Leute denken. Vielleicht hast du Angst, das loszulassen. Oft kann der Brunnen auch eine Komfortzone werden. Je länger du da drin bist, das Opfer bist von den Umständen, plötzlich fühlst du dich so wohl dort drin. Das kann im Fall auch ein Gefängnis werden, wo du dir selber stellst, der Brunnenmoment. Du bist das Opfer. Und hast Angst, das loszulassen. Hast Angst, aus dem Brunnen rauszukommen. Aber ich bin überzeugt, Gott möchte dich aus dem Brunnen raus retten. Und dir wieder ein Leben ermöglichen in der vollen Fülle. Wo du erfüllt bist mit seinem Geist, wo du erfüllt bist von Liebe, erfüllt bist von einem gesunden Selbstbild. Mit Mut. Der Hiob hat alles verloren. Die Hiob-Geschichte ist so eine schöne Geschichte. Du weißt, Gott rührt dich nicht in den Brunnen hinein. Und gleich landen wir jemanden in den Brunnen und Gott nutzt das. Was ist mit dem Hiob passiert? Der Hiob hat etwas erlebt. Ich möchte es schon vorlesen. Hiob 42, 5. Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Ich glaube, das ist der Wunsch Gottes, dass wir ihm begegnen, dass wir dürfen erzählen, hey, ich kenne Gott, ich habe ihn gesehen. Mit eigenen Augen, mit meinem Leben, mit meinem Körper, mit meinem Sein, habe ich Gott erlebt. Das ist so ein Brunnenmoment. Das Ziel von dem ist, dass du Gott erlebst im Brunnenmoment, dass er dir ganz nah sein kann, dass du ihn nicht verleugnest, nicht loslässt. Und darum sind wir auch zusammen hier in der Kirche, damit wir einander ermutigen können, durch einen Prozess durchzugehen, der vielleicht nicht so einfach ist. Das Schwierigste ist, wenn du dann alles loslässt und findest, ja, Kirche ist blöd, Smallgroup ist scheiße, ich komme sowieso nicht mehr, es geht mir schlecht. Und dann bist du irgendwann allein, völlig allein in dem Brunnen. Niemand mehr, der dich ermutigt, hey, schau, da oben ist Gott, schrei, darum brauchen wir auch einander. Darum brauchen wir Kirche, wo zwei und drei zusammenkommen, ist Gott mitten unter ihnen. Damit wir einander ermutigen können. Dass wir können ermutigen können, schau, Gott ist da. Das Schreien wird gehört. Lass uns da dafür miteinander unterwegs sein. Wenn jemand von uns in so einen Test hineinkommt, dass wir dann ermutigen können. Dass wir uns auch vorbereiten. Jetzt schon das tun, was Gott uns aufs Herz hat. Und er sagt, hey, lies doch am Morgen die Bibel oder jeden Tag oder wie immer, am Mittagabend. Mach's. Und er sagt, komm doch ins Gebet, red mit mir, tu es einfach. Wir können uns vorbereiten auf Momente, dass wir, wenn wir in den Brunnen hier gerührt werden, dass wir Ruhe schauen und sagen, Gott, ich weiss, der Ort ist blöd, aber du bist da. Lass uns zusammen aufstehen, ich möchte beten. Lass uns aufstehen als Zeichen für Gott, wir wünschen uns eine Begegnung. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist. Ich danke dir, dass du jede Person kennst. Du weißt, wo wir stehen. Hat mir jetzt irgendwo gerade in einem Brunnen drin sind. Vielleicht kennen wir auch Leute in unserem Umfeld, die in so einem Brunnenmoment sind. Jesus, ich bete einfach, dass du uns ganz nah bist, dass wir schreien können, dass wir dir begegnen dürfen. Dass wir jeder von uns eine Begegnung hat, wie der Hiob, wo Wo kann sagen, hey, wir haben dich mit eigenen Augen gesehen. Und ich bete, dass wir das nicht nur in diesen Brunnenmomenten erleben, sondern dass wir unser Streben in unserem Leben jeden Tag ist, hey, Jesus, dir wird dich begegnen, es geht um dich heute, ich trage zuerst nach deinem Reich. Danke vielmal, Herr, dass du alle Angst nimmst, am Kreuz gedreht hast. Dass wir nicht zu kurz kommen. Ich bete auch für alle, die das Gefühl haben, hey, das brauche ich alles nicht. Ich bete wirklich, dass du ein demütiges Herz bekommst, deinen Stolz kannst ablecken, damit du Gott begegnen kannst. Und für alle, die da sind und denken, ich bin doch nicht wert, dass Gott mir begegnet, da bete ich einfach, hey, du bist es wert, weil Gott hat dich wertvoll gemacht. Er hat einen Abdruck in dir hinterlassen, das Ebenbild, das nur er kann füllen. Und er möchte das füllen, er will das füllen in deinem Leben. Dass du kannst erfüllt sein jeden Tag. Und du bist es wert, ihm zu begegnen. Er hat das entschieden, niemand anders. Danke, dass wir dich haben, Jesus. Du bist ein wunderbarer Gott.